ist Gott? Wo ist er in meinem Leben? Sieht er mich? Sieht er die Ängste, die ich habe? Sieht er die Krankheit? Sieht er die Konflikte? Wo ist er auf dieser Welt? Sieht er die Politik des Landes, die Pandemie, die androhende Wirtschaftskrise? Wo ist Gott? Sieht er mich? Diese Frage kennt Hadassah gut. Ihre Eltern sind früh gestorben, als sie noch ein Kind war. Sie wohnt im Ausland, im Iran, in der Hauptstadt. Als Waisenkind mit Migrationshintergrund hatte sie einen schweren Start ins Leben. Seit dem Tod ihrer Eltern kümmert sich ihr Cousin um sie als Vormund. Hadassah ist sehr hübsch, aber sie hatte noch keine feste Beziehung. Ihr Leben ändert sich, als sie an einem Schönheitswettbewerb teilnimmt. Ein Schönheitswettbewerb, bei dem Millionen von Frauen teilnehmen und sie kommt in die Endrunde. Die letzten 400. Es ist ein Schönheitswettbewerb unter Jungfrauen mit dem Namen Xerxes Next Topmodel. Wir befinden uns in der Antike, 500 Jahre vor Christus im Persischen Reich. Das mächtigste Reich der damaligen Zeit mit 50 Millionen Einwohnern erstreckt sich von Indien bis nach Äthiopien, regiert vom unberechenbaren und mächtigsten Mann der Welt, Xerxes. Der Grund für diesen Jungfrauenwettbewerb war, dass der König eine neue Königin suchte. Er hatte nämlich seine Königin Vashti vor 4 Jahren gefeuert. Es war auf einer Kriegskonferenz, in der er alle VIPs eingeladen hat, alle Militärchefs eingeladen hat, um eine große Schlacht gegen die Griechen zu planen, ihre Erzfeinde. Denn vor 7 Jahren hat sein Vater schon einmal versucht und es war eine Schmach. 490 vor Christus, die Schlacht beim Marathon. Die Griechen haben gerade mal 192 Soldaten verloren und die Perser über 6400. Seitdem hieß es, ein Grieche ist 10 Perser wert. Es war ein Desaster und allen war klar, sie wollen es nochmal versuchen. Und so planten sie also 6 Monate mit Workshops und Seminaren, wie sie diesen Krieg gewinnen konnten. Und am Ende belohnte Xerxes seine Gäste mit einem 7 Tage langen berauschenden Fest in seiner Festung Susa. Natürlich gab es alles, was man sich vorstellen konnte. Jedem wurde jeder Wunsch erfüllt. All you can drink, der allerbeste Wein aus goldenen Designbechern. Am Ende der Party, alle waren ziemlich abgefüllt, hatte Xerxes die Idee, seine Königin Vashti nun als Trophäe vorzuführen, nachdem alle den Reichtum gesehen haben in seinem Land. Er wollte sie vorführen wie eine Art Trophäe. Und er ließ sie rufen, sie sollte kommen, nur mit Krone. Also sonst nichts. Die gröhlende Menge war begeistert, was für eine tolle Idee, die Enkelin des einst mächtigsten Herrschers Nebukadnezar, den sein Opa damals besiegt hat, nun nackt mit Krone. Diese Idee findet man nur gut, wenn man besoffen ist. Vashti weigerte sich. Es war eine Demütigung. Sie kam nicht. Nun hatte der König ein Problem. Es war ein doppeltes Desaster. Auf der einen Seite, wie sollte er ein ganzes Heer gegen die Erzfeinde führen, wenn er noch nicht mal seine Frau kontrollieren kann? Auf der anderen Seite hatten alle Männer nun ein Problem, denn wenn sich das rumspricht, was sich die Königin leisten darf, dann löst das wahrscheinlich eine Frauenbewegung im ganzen Reich aus. Und so entschied der König noch auf der Party, dass er erstens seine Königin feuert und dass er zweitens ein Gesetz erlässt, bei dem jeder Mann in seinem Reich der Chef zu Hause ist. Alle waren wieder begeistert, sie hoben die Becher und freuten sich. Die Party ging weiter. Ein halbes Jahr später wurde dann dieser Krieg umgesetzt, die berühmte Schlacht bei Salamis. König Xerxes ließ auf der Meerenge von 1,3 Kilometern zwischen Asien und Europa eine Brücke bauen mit 300 Schiffen. Und diese Brücke sollte dazu dienen, dass er mit seinen 80.000 Soldaten darüber marschieren kann. Die Schiffe waren vertaut, aber es kam ein Sturm und die Brücke riss. Xerxes ließ alle beteiligten Ingenieure versammeln und köpfte sie einfach spontan. Danach ließ er die Soldaten ins Meer gehen und das Meer bestrafen mit 300 Peitschenhieben, weil es so widerspenstig war. So viel zum unbrechenbaren Charakter und zum mächtigsten Mann der damaligen Zeit. Er gewann den Krieg gegen die Griechen nicht, genauso wie sein Vater. Und frustriert ging er also zurück in seine Festung Susa. Seine Königin war nicht mehr da. Sie durfte per Gesetz gar nicht mehr zu ihm kommen. Und so entschied er also, er braucht eine neue. Und er startete den großen Contest Xerxes Next Topmodel. Hadassa kommt in der Festung Susa an. Und dort wartet auf sie erstmal eine Beauty Farm. Ein ganzes Jahr lang wird sie behandelt mit Schönheitsmitteln, mit Ölen, das Beste vom Besten. Sie soll vorbereitet werden, wie die anderen Teilnehmerinnen, zur Endrunde, eine Nacht mit dem König. Hadassa verschleiert bewusst ihren jüdischen Hintergrund. Denn auf Anraten von ihrem Cousin Mordechai entscheidet sie sich dafür, sich nicht mehr Hadassa zu nennen. Sie nennt sich jetzt nach einem altpersischen Namen, nach einer babylonischen Gottheit Astar. Sie nennt sich Esther. Und die Frauen in dieser letzten Endrunde wurden zum König gebracht. Und wenn der König sie danach nochmal an sie erinnerte, dann wurden sie eventuell nochmal gerufen. Wenn nicht, dann landeten sie einfach nur im zweiten Frauenhaus für die Nebenfrauen und blieben dort ihr Leben lang in einem goldenen Käfig. Im Grunde genommen mit hunderten enttäuschten anderen Frauen. Sie waren nichts anderes als Sexsklavinnen auf Abruf für den König. Jetzt war Esther dran. Und Esther beeindruckt den König sehr. Also zum einen tritt sie sehr bescheiden auf, aber ansonsten stellt sie auch sonst alle anderen in den Schatten. Xerxes, der ist mehr als beeindruckt und er entscheidet, der Contest ist vorbei, ich habe sie gefunden. Und er nimmt Esther zur Frau, er krönt sie in einem großen Fest zur neuen Königin. Und so wird ein Waisenkind mit Migrationshintergrund zur mächtigsten Frau der Welt. Einige Zeit später hört Mordechai, der mittlerweile am Palast als Beamter arbeitet, dass gegen den König ein Staatsstreich geplant ist. Zwei Eunuchen planen, ihn zu töten. Mordechai meldet es Esther und Esther meldet es den König. Und so kann dieses Attentat vereitelt werden. Mordechai bekommt dafür aber keine Anerkennung für seine Loyalität. Er hört erstmal nichts. Das nächste, was passiert, ist, dass er Ärger kriegt. Denn der König ernennt zum Großvisier seines Reiches, also zum Regierungschef, zum zweiten Mann des Reiches, einen gewissen Haman. Und Haman, der hat ein großes Geltungsbedürfnis. Haman, dem reicht es nicht, dass die Beamten sich vor ihm höflich verbeugen. Nein, er möchte, dass sie sich vor ihm niederwerfen in einer Anbetungshaltung. Und so verabschiedet er ein Gesetz, dass jeder das machen muss. Es gibt allerdings einen, der das nicht macht. Alle Beamten machen mit, aber Mordechai macht nicht mit. Als Haman das erfährt, regt er sich auf. Wie kann Mordechai das wagen, sich nicht anbetend zu verbeugen? Und dann erfährt Haman, dass Mordechai ein Jude ist. Und er rastet aus, denn er ist Agagiter. Das heißt, seine Vorfahren, die Kanaaniter, sind immer schon Erzfeinde gewesen von den Juden. Er kennt die Geschichten, wie vor 500 Jahren das Volk Israel versucht hat, sein Volk, die Kanaaniter, auszurotten. Und er kennt die Geschichte, wo der Prophet Samuel seinen König Agag umgebracht hat und wortwörtlich auseinandergenommen hat. Mordechai ist wütend, denn über Generationen hat sich dieser Ärger, dieser Hass übertragen und er kocht in dem Moment in Susa wieder in ihm auf. Und so entschließt er, dass er den Mordechai töten will. Und nicht nur das. Er entscheidet, dass er
gleich alle Juden töten will. 1 Million im ganzen Perserreich. Sie sollen alle sterben. Er möchte das schaffen, was seine Vorfahren nicht geschafft haben in diesen vielen unzähligen Kriegen. Er möchte die Endlösung der Judenfrage. Er möchte, dass sie alle tot sind. Und so plant er, es soll an einem einzigen Tag passieren. Er würfelt und wirft ein Los auf den 13. Adar, den 12. Monat. Und mit diesem Plan, mit dem er sich angefreundet hat, der ihm gefällt, geht er zum König und fängt an, Lügengeschichten zu erzählen über ein Volk, dass es gefährlich sei und dass es dem König nur schadet. Und er schlägt vor, dieses Volk komplett umzubringen. Und dann erwähnt er noch, dass, wenn der König zustimmt, er für seine leeren Kriegskassen auch noch 350 Tonnen Silber hat. Denn das bleibt übrig, wenn man diese Leute alle umbringt. Und so überlegt der König nicht lang und sagt, was du mit den Leuten machst, interessiert mich nicht. Das Geld kann ich gut gebrauchen. Und er überreicht ihm seinen Siegelring, mit dem Haman ein Gesetz erlassen kann. Und Haman nimmt ein Blatt und er schreibt drauf, Überschrift The Purge, die große Säuberung. Am 13. Adar sollen alle Juden getötet werden. Männer, Frauen, Kinder, Babys, Schwangere, Ältere, alle. Um Mitternacht geht's los und dann startet das große Gemetzel. Jeder darf, und es ist sogar gewünscht, legal Juden töten. Er unterschreibt dieses Gesetz, versiegelt es mit dem königlichen Ring und verschickt es in allen Sprachen mit schnellen Reitern im ganzen Land. Anschließend geht er zum König, öffnet einen Wein und feiert mit ihm sein Genozid-Horrorgesetz. Als Mordechai davon erfährt, auf einmal hält er dieses Blatt in der Hand von der königlichen Ukas. Er liest es zweimal, er kann es nicht glauben. Er sieht das königliche Siegel. Er braucht einen Moment, bis er versteht, was das bedeutet. Und dann schreit er und zerreißt seine Kleider. Er streut sich Asche auf den Kopf als Zeichen der Verzweiflung und der Trauer. So geht es vielen Juden im Land, im ganzen Reich, die davon erfahren. Ein Mann geht zu seiner Frau und er sagt nichts. Aber sie sieht in seinen Augen, dass was ganz Schlimmes passiert sein muss. Aber er kriegt kein Wort raus. Und dann umarmt er sie und flüstert ihr etwas ins Ohr. Eine Schüssel fällt zu Boden. Sie schreit, bis sie keine Stimme mehr hat. Eine alte Frau erfährt davon und bricht zusammen. Die kleinen Kinder verstehen es nicht. Sie verstehen überhaupt nicht, was hier passiert. Sie sehen nur, dass alle weinen, selbst ihre Eltern. Und aus Verzweiflung weinen sie mit. Ein Schmied, ein Perser, guckt ins Lager der Juden. Er konnte sie noch nie leiden. Und er grinst. Und dann schlägt er mit seinem Schmiedehammer immer wieder im Takt auf den leeren Amboss. Wo ist Gott? Wo war er? Wie kann dieses Gesetz rauskommen? Sieht er die Politik dieses Landes? Und überhaupt, wo war Gott vor 100 Jahren, als Nebukadnezar entschieden hat, einfach in ihr Land reinzugehen und sie zu verschleppen? Gut, sie hätten gar nicht mehr hier sein dürfen. Sie hätten gar nicht mehr da sein sollen, aber sie sind geblieben. Pech gehabt. Ist Gott da? Wo ist er? Wenn man am falschen Ort ist. Das Leid ist groß. Mordechai geht mit diesem Blatt zu Esther. Esther wusste es nicht. Sie wusste es nicht. Sie guckt drauf, sie fasst es, kann es nicht fassen. Und Mordechai sagt, Esther, du musst zum König gehen. Du musst mit ihm reden, du musst ihm sagen, dass er gnädig sein soll. Und Esther sagt, ich kann nicht. Denn der König lebt
zurückgezogen. Er hat Angst vor weiteren Anschlägen. Es gibt sogar ein Gesetz, keiner darf in seine Nähe kommen, wenn er nicht explizit vorher eingeladen wurde. Du hast nur die eine Chance, dass er vielleicht, wenn er gut drauf ist, dir sein goldenes Zepter entgegenhält und dann hast du dein Leben noch nicht verwirkt. Aber ich war seit einem Monat nicht mehr bei ihm. Er hat mich nicht rufen lassen. Der hatte wahrscheinlich jede Nacht eine andere. Ich weiß überhaupt nicht, woran ich bei dem bin. Ich weiß gar nicht, ob der gerade besoffen ist, ob er sauer ist, ob er zornig ist. Tut mir leid. Ich kann das nicht tun. Es ist zu gefährlich für mich. Und Mordechai sagt ihr Esther, für diesen Moment bist du Königin geworden, um jetzt was Gutes zu tun, um dein Volk zu retten. Und Esther, wenn du uns nicht hilfst, dann wird Gott woanders Hilfe schenken. Und Mordechai verwendet hier das hebräische Wort Makom und das heißt indirekt, dann wird Gott uns anders helfen, denn Mordechai kennt die Frage, wo ist Gott? Sieht er mich? Aber er hat sich dafür entschieden zu vertrauen. Und er sagt, Esther, wenn du nichts tust, wirst auch du sterben. Und Esther geht in sich, sie überlegt, vielleicht tot, sicher tot. Sie wägt alles ab, was Mordechai gesagt hat. Und dann entscheidet sie sich und sagt, Mordechai, sag allen Juden in Susa Bescheid, betet mit mir und fastet mit mir. In 3 Tagen werde ich zum König gehen. Und wenn ich umkomme, dann komme ich um. Nach 3 Tagen zieht sie sich königliche Kleider an und sie geht zum Palast des Königs. Sie hat Angst. Ist das ihr Ende? Ohne gerufen zu sein, tritt sie in den Palast ein und der König sitzt auf dem Thron gegenüber. Die Wachen ziehen sofort ihre Schwerter. Sie kennen das Gesetz. Der Moment, in dem alle auf den König schauen und darauf warten, was jetzt passieren wird, dauert für Esther eine Ewigkeit. Sie hat keine Ahnung, wie der König drauf ist. Ist er gerade wieder betrunken? Ärgert er sich wieder? Ist ihr Leben jetzt zu Ende? Und dann sieht sie es. Er streckt sein goldenes Zepter in ihre Richtung. Und die Wachen stecken ihre Schwerter wieder weg. Und sie weiß, sie darf leben. Der König freut sich sogar. Er sagt, Esther, was kann ich für dich tun? Und weil er weiß, dass Esther bescheiden ist, fügt er noch hinzu, wenn du willst, schenke ich dir die Hälfte meines Königreichs. Esther hat Glück. Xerxes ist gut drauf. Esther lässt aber die Katze nicht aus dem Sack, sondern sie lädt ihn und Haman erstmal zu sich zum Abendessen ein. Und der König findet das interessant. Er sagt zu. Nach der ersten Flasche Wein sagt der König zu Esther, Esther, was hast du auf dem Herzen? Ich erfülle dir jeden Wunsch. Aber Esther lässt die Katze noch nicht aus dem Sack. Sie spürt, dass der Moment aus irgendeinem Grund noch nicht gekommen ist. Und so macht sie den Vorschlag, wenn der König möchte, dass er dann mit Haman morgen nochmal zum Abendessen kommt. Und dem König gefällt das. Er ist amüsiert, er findet das spannend und sie verspricht, dass sie dann aber auch wirklich verrät, worum es geht. Und so sagt er zu. Und sie sehen sich dann schon am nächsten Tag wieder.
Haman geht an diesem Abend zufrieden nach Hause. Er war gerade an einem Abendessen mit König und Königin und morgen gleich nochmal. Ja, denkt er sich, er hat es schon weit gebracht. Und wie er so nach Hause geht, läuft er an Mordechai vorbei, der mit einem Trauergewand, mit Asche auf dem Kopf da sitzt und an alles andere denkt, als sich vor diesem Schurken jetzt auch noch niederzuwerfen. Haman ist wütend und er beschließt, dass Mordechai sterben muss noch vor dem großen Tag der Vernichtung, möglichst so schnell es irgendwie geht. Und so lässt er in seinem eigenen Garten einen Pfahl errichten, einen spitzen Pfahl, auf dem er den Mordechai gleich am nächsten Tag aufspießen möchte. Er möchte, dass der Pfahl so hoch ist, dass er höher ist als die 25 Meter hohen Stadtmauern. Denn er möchte, dass jeder Mordechai da oben sieht, auch außerhalb der Festung. Der Plan gefällt ihm. Jetzt muss er nur noch am nächsten Morgen den König bitten, dass das Ganze klar geht. Aber da macht er sich keine Sorgen und er schläft beruhigt ein. Jetzt sind wir am absoluten Tiefpunkt dieser Geschichte angelangt. Die Juden sollen alle vernichtet werden und Mordechai gleich schon am nächsten Tag.
Der König kann in dieser Nacht aber nicht schlafen. Er wälzt sich in seinem königlichen großen Gemach hin und her und kommt nicht zur Ruhe. Und da entscheidet er sich, dass er sowas macht wie Schäfchen zählen. Er lässt sich seine königlichen Memoiren vorlesen, also Zahlen, Daten, Fakten, sowas wie Telefonbuch vorlesen. Und es wirkt, er wird müde, aber bevor er einschläft, kommt der Vorleser an der Stelle an, wo Mordechai ihm vor 5 Jahren das Leben gerettet hat, als er den Anschlag verraten hat. Und der König schläft erst danach ein. Am nächsten Morgen denkt er an die Geschichte und fragt seine Diener, was hat eigentlich der Jude Mordechai als Dankeschön bekommen? Und die Diener gucken nach und sagen, nichts. Und in dem Moment kommt Haman in den Hof. Und Haman hat eine Bitte. Es geht auch um Mordechai und um seinen Garten. Und bevor der Haman auch nur irgendwas sagen kann, fragt ihn der König, Haman, was würdest du tun, wenn ich einen Mann besonders ehren möchte? Was kann ein König tun, um einen Mann ganz besonders zu ehren? Und der Haman denkt natürlich, es geht um ihn, denn für ihn läuft's gerade richtig gut. Und so wünscht er sich, was er sich immer schon mal gewünscht hat. Und er schlägt vor, dieser Mann soll in königlichen Kleidern auf einem königlichen Pferd von einem Würdenträger durch die Stadt über den Hauptplatz geführt werden. Und dieser Mann soll dann rufen, so ehrt der König, einen Mann, der sich besondere Dienste erworben hat. Und Haman sieht sich schon selber auf diesem Pferd und freut sich. Und da sagt der König, Haman, genau so machst du es mit dem Juden Mordechai. Lass nichts aus und du führst das Pferd. Haman traut nicht seinen Ohren, was er da hört. Und er muss es tun. Am Ende kleidet er Mordechai in einem königlichen Gewand. Er führt ihn in einem königlichen Pferd über den Hauptplatz und hört sich selber sagen, so ehrt der Mann. So ehrt der König einen Mann, der sich besondere Dienste erworben hat. Haman ist völlig fertig. Und er muss schon wieder weiter. Das Abendessen bei der Königin wartet. Vom Schock noch nicht ganz erholt, sitzt Haman kurze Zeit später beim Abendessen mit König und Königin. Und nach einer Runde Wein fragt der König wieder Esther. Also, was kann ich für dich tun? Du weißt doch, ich schenke dir auch die Hälfte meines Königreichs. Esther wird ernst. Die Fröhlichkeit hat ihr Gesicht verlassen. Sie guckt dem König in die Augen und sie sagt, rette mein Leben. Der König versteht nicht ganz. Er stellt seinen Becher weg, er richtet sich auf und realisiert, Esther meint das ernst. Und er fragt, was ist los? Esther sagt, es ist geplant, mich und mein jüdisches Volk umzubringen. Und der König sagt, ja, wer würde denn sowas tun? Ein Moment der Stille. Dann schaut Esther rüber zu Haman und sagt, dein Großvisier, Haman. Und da schnallt der König, was abgeht. Die Puzzleteile kommen zusammen, er versteht, was hier passiert und er versteht, was er mit angerichtet hat. Er ist völlig durcheinander, er läuft erstmal raus in den Garten, er braucht frische Luft. Haman schaut zuerst auf den Boden, er zittert. Und dann geht er zu Esther und fleht sie um sein Leben an. Er hat gemerkt, dass er zum Tod verurteilt ist. Und er fleht sie an und während er das tut, während er bettelt und winselt, sackt er auf ihr Polster nieder. Der König kommt zurück und sieht dieses Bild und jetzt rastet er aus. Er sagt, will dieser Mensch, jetzt auch noch vor meinen Augen meiner Frau Gewalt antun? In dem Moment ist es jedem im Raum klar, dass das die letzte Minute ist seines freien Lebens. Sie bedecken, die Wachen bedecken sofort sein Haupt, damit er nichts mehr sehen kann, als Zeichen dafür, dass sein Leben vorbei ist. Er wird das Sonnenlicht nie wieder sehen. Und es dauert nicht lange. Und Haman ist in seinem Garten. Und zwar an der Stelle, wo ihn jeder sehen kann. Auch außerhalb der Festung. Der König lässt nun Mordechai kommen. Er ernennt ihn zum neuen Großvisier. Und er sagt ihm und Esther, ich kann dieses Gesetz nicht mehr verändern. Es ist eine königliche Ukas, ein Gesetz der Meder und Perser. Es darf nicht mehr verändert werden. Aber ich gebe dir meinen königlichen Siegelring. Und du darfst ein neues Gesetz erlassen. Ein Gesetz, was euch rettet. Und so setzen sich Esther und Mordechai zusammen und formulieren eine neue Ukas. Nämlich, dass an diesem Tag, an dem 13. Adar, sich die Juden vorbereiten dürfen und dass sie sich wehren dürfen gegen jeden, der versucht, sie anzugreifen. Und dieses Gesetz lässt Mordechai in alle Sprachen des Landes übersetzen und lässt es mit schnellen Pferden ins ganze Reich verteilen. Am 7. März 473 vor Christus wehren sich die Juden an diesem Vernichtungstag von Haman und bringen die Feinde um, die sie angreifen wollten. Noch heute feiern die Juden dieses Fest mit dem Namen Purim. Es erinnert daran, dass Haman mit einem Würfel das Los geworfen hat, um den Tag der Vernichtung festzulegen. Wo ist Gott? Wo ist er in meinem Leben? Sieht er mich? Dieses kleine Buch, Esther, im Alten Testament beantwortet diese Frage. Ja, er ist in deinem Leben. Dieses Buch, was viele Theologen gerne rausreißen würden, denn es wird kein einziges Mal explizit Gott erwähnt. Es ist auch nicht von einem übernatürlichen Wunder die Rede. Und dennoch sehen wir in dieser Geschichte, dass Gott seine Finger überall, seine Fingerabdrücke hinterlässt. Gott ist überall, er ist da. Er zieht die Fäden hinter den Kulissen. Gott ist in Kontrolle. Gott ist derjenige, der seine Verheißungen hält. Er kommt ans Ziel mit seinem Volk und mit dir. Vertrau ihm. Vielleicht kannst du genauso in dein Leben schauen wie Esther, was du Gutes tun kannst, wie du das Böse in dieser Welt bekämpfen kannst. Aber vielleicht denkst du dir, ich bin ja kein Held wie Esther. Ich verrate dir was. Esther war kein Held. Esther sollte eigentlich gar nicht da sein, sie war am falschen Ort. Nach jüdischen Maßstäben lebte sie nicht gerade fromm. Ihr Leben war voller Kompromisse. Esther hatte Angst. Und dennoch hat Gott sie eingesetzt, dass sie anderen Menschen dient. Schau auf dein Leben, was hat Gott dir gegeben? Wo kannst du dich einsetzen für Gott? Wie kannst du dich für das Gute einsetzen? Ist Gott in deinem Leben? Ja. Auch wenn du ihn nicht siehst, auch wenn du ihn nicht hörst, auch wenn du ihn nicht fühlst, wenn er dir unsichtbar vorkommt, er ist da. Und er ist auch da, wenn du falsche Entscheidungen triffst. Er ist da, wenn du dich auch nicht fromm, korrekt verhältst. Er ist da, wenn du am falschen Ort zur falschen Zeit bist. Gott ist da, wenn die Hoffnung erlischt. Er ist da, wenn Böses um dich herum passiert, wenn schlimme Dinge in deinem Leben passieren, wenn in deinem Leben alles durcheinander kommt. Gott ist da. Das Böse konnte Gottes Volk nicht zerstören und das Böse kann auch dich nicht zerstören, denn er ist auf deiner Seite. Er wendet sogar das Böse zum Guten. Er ist wie ein Architekt, der sogar die kleinen Dinge deines Lebens im Blick hat. Vielleicht verstehst du nicht alles in deinem Leben. Du hast dir manches anders vorgestellt. Aber Gott nimmt selbst die Puzzleteile, die du nicht verstehst, und er fügt sie zusammen. Es kommt manches in deinem Leben dir vor wie Zufall. Aber oft ist es das nicht. Gott ist da. Er sorgt für dich. Er steht zu seinen Verheißungen. Gott ist mitten in deinem Leben. Vertrau ihm.